Ich begrüße Sie zur Spiritualitätssendung. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Wir sprechen heute über Theresas Seelenburg bei Edith Stein. Die geistliche Schrift, die Seelenburg der spanischen Kirchenlehrerin Teresa von Avila, gilt bis heute als eines der größten Werke christlicher Mystik. Zugegeben, leicht zu lesen ist diese Schrift nicht. Man spürt, was für ein hochfliegender Geist diese Frau war, auch wenn sie im Alltag durchaus praktisch und zupackend gewesen sein muss. Die Ordensfamilie des Karmel feiert in diesem Jahr den 500. Geburtstag ihrer großen Reformatorin. 1515 wurde sie geboren. Das ist für uns Anlass, das Werk der großen Teresa in diesem Jahr immer wieder in den Blick zu nehmen. Heute sehen wir, was für eine tiefgreifende Wirkung Teresa auf eine andere große Frau hatte, nämlich auf Edith Stein. Die jüdische Philosophin bekam die Seelenburg um 1920 in die Hände, und was das in ihr ausgelöst hat, das erzählt uns in dieser Sendung Frau Dr. Vicky Ranf. Sie ist Hochschuldozentin am Institut für Cusanusforschung an der Universität Trier und der Theologischen Fakultät Trier. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ranf.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Dr. Ranf, auf Neudeutsch könnte man sagen, Stein meets Teresa, eine explosive Mischung. Zwischen den beiden liegen 400 Jahre Geschichte. Die eine lebte im katholischen Spanien der frühen Neuzeit, die andere wurde als deutsche Jüdin von den Nazis hingerichtet. Was hat die beiden dennoch vereint?
Das ist eine Frage, die selber eine ganze Sendung füllen könnte, denn die Forschung über Edith Stein findet immer noch wieder neue Spuren, könnte man es nennen, im Leben Edith Steins, darüber, an welchen Stellen sie auf Teresa von Avila gestoßen ist. Das fängt ja, wie Sie gerade schon sagten, im Jahr 1920 nicht an, müsste ich genauer sagen, sondern das ist nur der berühmteste Zugang, den sie findet über die Lebensgeschichte der heiligen Teresa von Avila, die sie sich aus dem Bücherschrank einer Freundin aussucht als Lektüre. Es ist aber bezeugt, und das werde ich dann im Vortrag voraussichtlich auch noch ein bisschen erläutern, dass sie 1918 schon Teresa gelesen hat, mit einer Breslauer Bekannten zusammen. Was sie inhaltlich mit Teresa verbindet, mein Eindruck ist, das Wichtigste neben natürlich den geistlichen Belangen dürfte der Aspekt der Freiheit sein. Teresa ist eine Person, die in einer Lebensform, die der Durchschnittsmensch heute nicht mit Freiheit verbindet, doch eine erstaunliche Freiheit des Geistes zeigt, anderen Menschen gegenüber, auch sich selbst gegenüber, in dem Sinne, dass sie eigene innere Vorgänge nicht so aufnimmt, dass sie sich davon fangen lässt, sondern im Gegenteil, dass sie auch die innere Freiheit bezeugt. Und das dürfte Edith Stein angesprochen haben, die als Philosophin selber auch eine sehr freiheitsbezogene Person war.
Beide Frauen waren hochgebildet, hochintelligent und dabei auch mit einem tiefen Sinn für Innerlichkeit offensichtlich ausgestattet. Waren sie vom Charaktertypus her auch verschieden?
Das ist eine gute Frage, denn über 500 Jahre hinweg den Charakter einer Person zu beurteilen, das ist sehr schwierig. Das, was wir aus den Schriften Teresas rauslesen können, zeigt eine sehr, wie Sie schon eben sagten, einerseits Bildung, die sie zum Teil aber relativiert bis verschleiert. Und bei Edith Stein ist es die eindeutige Bildung, die sie als Universitätsstudentin erworben hat, was ja zu ihrer Zeit noch was relativ Neues war. Das gab es noch nicht so lange, dass Frauen an der Universität studieren konnten. Das ist ein Unterschied einerseits. Andererseits aber die Beflissenheit, innere Vorgänge und das geistige Vermögen einzusetzen für die Erkenntnis, für den Glauben, das ist beiden mit Sicherheit gemeinsam. Auf je verschiedenen Wegen, wie es ihnen jeweils möglich war. Aber ich glaube schon, dass da ein Vergleichspunkt wäre.
Teresas Seelenburg bei Edith Stein, darüber hören wir nun Ihren Vortrag, Frau Dr. Ranf, und wir versuchen dabei vielleicht auch etwas zu verstehen, was diese beiden großen geistlichen Lehrerinnen uns in unserer Zeit, die eher von Zerstreuung und Hetze geprägt ist, zu sagen haben.
Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt schon einen man könnte sagen, großen Bogen geschlagen, nicht nur zwischen den beiden genannten Personen, sondern auch zwischen sehr verschiedenen Themen, die doch in beiden Personen miteinander verknüpft sind, nämlich geistliches Leben und innere geistige Schulung, nenne ich es jetzt mal als gemeinsamen Nenner. Bei Teresa ist das vor allen Dingen die Lektüre, die sie aus dem Elternhaus aufgenommen hat. Bei Edith Stein ist es, wie wir schon gehört haben, das akademische Studium der Philosophie, vor allem auch der Psychologie. Aber beide sind Personen, die alles das, was sie aufgenommen haben, gewissermaßen in den Dienst des geistlichen Lebens stellen. Teresa von Avila gilt als wache Beobachterin seelischer Vorgänge und versteht es, sie anschaulich und treffend darzustellen. Dies gilt nicht nur für die geistliche Dimension, das ist gerade schon angeklungen, sondern auch für deren allgemeinmenschliche Grundlagen. Wer jedoch ein genaues Verständnis der inneren Vorgänge im Menschen anstrebt, wird noch offene Fragen haben, wenn er die erfahrungsbezogenen Schilderungen in Teresas Seelenburg überdenkt. Auch Edith Stein stellt in ihrer Analyse der anthropologischen Grundlagen dieser Schrift, die Teresa für ihre geistlichen Töchter zum besseren Verständnis innerer geistlicher Vorgänge verfasste, Fragen an den Grundriss der Seele, wie Edith Stein das nennt, und an die Zuordnung innerer Erfahrungen und ihres Erlebnisgehaltes zu den geistlichen, geistigen oder seelischen Vermögen. Die geistigen oder seelischen Vermögen sind die Kräfte, die dem Menschen zur Verfügung stehen im geistigen Leben und im seelischen Leben, also etwa Verstand, Wille, Gemüt, Vorstellungskraft, Gefühl und so weiter, Fantasie. Edith Stein gestaltete diesen Text, den sie verfasst, um Teresas Seelenburg zu interpretieren und auszuloten, als Anhang zu ihrem eigenen philosophischen Hauptwerk Endliches und Ewiges Sein, weil sie da auch die mystische Dimension des inneren Lebens in der philosophischen Analyse zu ihrem Recht kommen lassen will. Denn die Philosophie befasst sich ja meisthin nicht mit mystischen Fragen, sondern mit Verstandesüberlegungen. Edith Stein will bewusst die mystische Dimension mit in ihr Buch aufnehmen. Was viele Philosophen aufgrund ihrer Beschränkung auf das rein natürliche Erkenntnisvermögen nicht in den Blick nehmen, versucht Edith Stein als wichtige Facette der Erkenntnis zu analysieren. Die Vorurteilsfreiheit gegenüber allen Phänomenen der Wirklichkeit hatte sie als philosophische Grundhaltung zu einer eigenen neuen Offenheit gegenüber religiösen Phänomenen geführt, hatte diese Offenheit ermöglicht und prägt auch Edith Steins spätere Philosophie. Wie kommt nun Edith Stein dazu, Teresa von Avila als Quelle für anthropologische Fragen heranzuziehen und auf das Menschenbild hin zu befragen? Zu den Schriften, die Edith Stein für insgesamt 4 misslingende Habilitationsversuche verfasst, also für den Versuch, sich für die akademische Laufbahn zu qualifizieren, gehört auch die erste Fassung des erst nach ihrem Tod unter dem Titel Endliches und Ewiges Sein veröffentlichten Hauptwerkes, dem sie später die Anhänge zum Philosophen Heidegger, einem Zeitgenossen Edith Steins, und zu Teresa von Avila beifügt. In ihrer religiösen Suche und Neuorientierung hat sie, wie wir eben schon gehört haben, im Sommer 1921 die Autobiografie Teresas im Gepäck. Sie hatte sich das Buch beim Abschied aus Göttingen im Herbst 1920 aus dem Bücherschrank ihrer Freundin Anne Reinach ausgesucht. Diese hatte nach dem Kriegstod ihres Mannes Adolf Reinach, des zweiten philosophischen Lehrers Edith Steins nach Edmund Husserl, dieser die Auferstehungshoffnung aus dem christlichen Glauben bezeugt, aus dem heraus sie, Anne Reinach, den Soldatentod ihres Mannes zu bewältigen vermochte. Vielleicht hat diese Erfahrung im April 1918, von der Edith Stein später sagen wird, dass in diesem Moment ihr Unglaube zusammenbrach und Christus im Zeichen des Kreuzes aufstrahlte, sie dazu bewogen, sich aus Reinachs Bücherschrank ein christliches Buch auszusuchen. Zur selben Zeit lernt Edith Stein die Phänomenologin Hedwig Konrad Martius kennen, also auch ein Mitglied der Philosophenschule, der auch Edith Stein angehörte, die sie im Sommer 1921 für einen mehrmonatigen Aufenthalt in Bad Bergzabern in der Pfalz besuchen wird. Dort liest sie die Autobiografie Theresas in einer Nacht durch und kommt zu dem Entschluss, Christin zu werden, katholisch zu werden und Karmelitin zu werden, wie dies ihre spätere Novizenmeisterin im Kölner Karmel und erste Biografin Theresia Renata Posselt schildert. Die Hintergründe dieser inneren Erfahrung bleiben trotz der autobiografischen Notiz Edith Steins unter dem Titel »Wie ich in den Kölner Karmel kam« verborgen. Jedoch scheint das Lebenszeugnis Theresas gegenüber den bis dahin von Edith Stein gelesenen christlichen Autoren etwas voraus zu haben. Vielleicht ist es die mystische Tiefe, die geistige Selbstständigkeit oder der Stellenwert der Freiheit. Wir sprachen vorhin in der Anmoderation schon davon. Eine Breslauer Bekannte Edith Steins berichtet von einer gemeinsamen Lektüre Theresas von Avila bereits 1918. Um welche Schrift Theresas es sich bei dieser frühen Lektüre handelt, ist nicht überliefert. Vielleicht gehörte die Seelenburg dazu, sodass auch die mystischen Erfahrungen Theresas Edith Steins Aufmerksamkeit weckten. Vielleicht lernte Edith Stein anhand der Seelenburg Theresas von Avila etwas darüber, wie religiöse Erfahrungen einzuordnen sind, etwa durch Theresas Schilderung des Gebetes der Ruhe. Edith Stein schildert nämlich in einer psychologischen, wissenschaftlichen Schrift auch eine Erfahrung, die sich in dieser Weise interpretieren ließe. Die Konversion Edith Steins ist jedoch vorrangig von reflektierter Auseinandersetzung mit den Glaubensinhalten und dem Kennenlernen der Liturgie der Kirche bestimmt. Dieser Umgang mit dem Glauben, gleichsam mit allen Seelenkräften, ist etwas, das Edith Stein mit Theresa von Avila gemeinsam hat. Wie legt nun Edith Stein Theresas Seelenburg aus? Das soll uns im Folgenden beschäftigen, wenn nämlich Edith Stein in einer Schrift Theresas Seelenburg nicht nur zusammenfasst und inhaltlich wiedergibt, sondern auch mit psychologischem Feinsinn und philosophischer Analyse kommentiert. Die philosophische Betrachtungsweise hat andere Methoden und Perspektiven als die religiös-praktische Absicht Theresas. Während Theresa auf Wunsch ihres Beichtvaters ihre Erfahrungen so niederschreibt, dass die Schwestern ihrer Klöster daraus Nutzen für ihren eigenen geistlichen Weg ziehen können sollen, ist für Edith Stein die rein theoretische Aufgabe zu lösen, im Stufenbau des Seienden die Eigentümlichkeit des menschlichen Seins herauszuarbeiten, und dazu gehört die Kennzeichnung der Seele als der Mittel des Ganzen, leiblich-seelisch-geistigen Gebildes, das wir Mensch nennen. Es ist aber unmöglich, ein treffendes, wenn auch noch so flüchtiges und unzulängliches Bild der Seele zu geben, ohne auf das zu sprechen zu kommen, was ihr innerstes Leben ausmacht. So schreibt Edith Stein. Und wir merken schon an der ganz anders gelagerten Sprache, dass es sich hier um ein Zitat aus einem wissenschaftlichen philosophischen Buch handelt. So würde Theresa nicht formulieren. Dazu will sie Zeugnisse, sie, Edith Stein, Zeugnisse großer Mystiker über das Gebet befragen, unter denen Theresas Seelenburg herausragt, denn die Schrift vereint die innere Erfahrung mit der Fähigkeit, sich über die inneren Vorgänge verstandesmäßig Rechenschaft zu geben, dieses fast Unsagbare klar und anschaulich auszudrücken, die Zusammenhänge zu verstehen und in einem geschlossenen Kunstwerk darzustellen. Die praktischen Absichten Theresas und die daraus folgenden Exkurse in der Darstellung des inneren Weges mögen einem nur philosophisch interessierten Leser als Umwege erscheinen, meint Edith Stein, wenn er nämlich nur den Grundriss der Seele studieren will, im Unterschied zum Mystiker. Edith Stein skizziert im Folgenden die Seelenburg mit ihrer Ringmauer und den 7 Wohnungen, die Theresa beschreibt, mit zahlreichen, auch ausführlichen Zitaten aus Theresas Werk. Dieser erste Teil des Textes Edith Steins dient der Vergewisserung über Theresas Bild und dessen Aussageabsicht. Dass sich die Seele außerhalb ihres Inneren aufhält, ist Ausdruck ihres Krankseins. Wenn sie durch das Gebet in das Innere eintritt, kommt sie zuerst in die Wohnung der Selbsterkenntnis, wie Teresa feststellt. Gott und sich selbst und den Abstand zwischen beiden zu erkennen, ist selbst schon ein Akt, der zu reflektieren wäre, da er eine wechselseitige Beziehung zwischen Gott und Mensch ausdrückt. Das Licht Gottes ist noch verdunkelt aufgrund der geringeren Gotteserkenntnis eines Menschen, der sich Gott nicht in angemessener Weise zuwendet. Die Rufe Gottes, die der Mensch in der zweiten Wohnung der Seelen durch wahrnimmt, sind immer noch vermittelt durch äußere Umstände, da der Mensch hier noch nicht für innere Einsprechungen Gottes vorbereitet ist. Edith Stein wirft die Frage auf, warum eine solche Seele, die Gott noch nicht von innen her wahrnehmen kann, überhaupt zum Gebet findet. Teresa äußert sich darüber nicht, sondern setzt dies als gegeben voraus. Edith Stein vermutet, dass sich hier die religiöse Erziehung auswirkt, die eine gewisse Glaubenserkenntnis und fraglose Gebetspraxis bewirkt und diese folglich als gegeben voraussetzt. Die dritte Wohnung mit ihrem Fortschreiten im asketischen Leben und in den Gebetserfahrungen reflektiert Edith Stein nicht eigens mit philosophischen Gedanken, sondern bezieht diese auf alles bisher Geschilderte, da sich die ersten drei Wohnungen in der Beschreibung Teresas auf den natürlichen Weg des Menschen beziehen. Dieser ist im Unterschied zum übernatürlichen Weg zu sehen, der nicht vom natürlichen Weg streng getrennt, aber doch deutlich unterschieden ist. Edith Stein relativiert jedoch sogleich das Gesagte, da auch auf dem gewöhnlichen Weg der Gnade in den ersten drei Wohnungen zuweilen übernatürlich Gewirktes neben den natürlichen Wegen der Gotteserkenntnis steht. Sie differenziert präziser, wenn sie anschließend die ersten drei von den nächsten vier Wohnungen der Seelenburg dadurch unterscheidet, dass in den ersten Wohnungen das Wissen der Seele über Gott vom Glauben und somit vom Hören komme, wie bei Paulus zu lesen, nicht aber von der Erfahrung, wie dies ab der vierten Wohnung der Fall sei. Da jedoch auch der Glaube übernatürlich gewirkt ist, greifen natürliche und übernatürliche Vorgänge in den einzelnen Wohnungen ineinander über, wenn auch in je verschiedenen Weisen und mit zunehmendem Vorrang der Gnade. Deutlich ist jedenfalls der Übergang zur vierten Wohnung markiert, in der die Seele erstmals eine innerlich zu spürende Erfahrung hat. Darin wird der Übergang zur Mystik gesehen, schon bei Teresa und so auch bei Edith Stein. Auch der Charakter der religiösen Gefühle ändert sich hier. Während bisher religiöse Erfahrungen eine Gefühlsqualität hatten, die derjenigen von natürlichen Vorkommnissen glich, erwächst nun von Gott her eine Erfahrungsqualität, die mit weltlichen Tröstungen nicht verwechselt werden kann, auch wenn diese neuen Erfahrungen noch von der menschlichen Natur wahrgenommen werden. Dieses sogenannte Gebet der Ruhe entsteht in der verborgenen Tiefe oder dem Innersten der Seele, deren Sinne und Kräfte nun reumütig umkehren und vom, wie Teresa das nennt, Pfeifen des guten Hirten aus dem Innern angezogen werden. Die Seele erfährt eine innere Sammlung, die sie nicht mit dem Verstand selber bewirken kann, sondern die ihr auf dieser Stufe geschenkt werden kann, ohne dass sie sich willentlich darum bemühen oder selbst günstige Bedingungen zum Gebet schaffen muss. Doch darf der Mensch nicht willentlich die Arbeit der Einbildungskraft und des Verstandes unterbinden, wie Teresa betont. Diese sogenannten Seelenkräfte, also in diesem Fall Einbildungskraft und Verstand, sollen sich so lange mit Gott beschäftigen, wie sie durch das Gebet der Ruhe nicht an ihrem natürlichen Wirken gehindert werden. Also diese Gebetsform löst dann das natürliche Wirken der Verstandeskräfte für den Zeitraum des Gebetes ab. Nicht der Mensch soll bestimmen wollen, wann Gott ihn mit dem Gebet der Ruhe beschenkt und es durch Unterbindung der inneren gewöhnlichen Tätigkeit gleichsam herbeizwingen wollen. Teresa hat zu dieser Art von Irrtum deutliche Worte gefunden, die Edith Stein ebenso aufgreift. Diese Erfahrung, wenn Gott sie schenkt, nennt Teresa eine Ausdehnung in der Seele. In der fünften Wohnung, dem Gebet der Vereinigung, sind die Seelenkräfte mit ihren Fähigkeiten zu denken und zu lieben wie von Gott ausgeschaltet. Der Mensch muss sich nicht mehr um ihre Sammlung oder Beruhigung kümmern, wie das sonst der Fall ist, da Gott dies für die verhältnismäßig kurze Zeit dieser Erfahrung schenkt. Auch der Wille soll ja nicht mehr aktiv werden, sondern ebenso wie Verstand, Einbildungskraft und Gedächtnis in Gott gesammelt sein. Entsprechend versteht die Seele in diesem Moment nicht, was ihr geschieht. Auch höhere, geschaffene Geister erhalten keinen Einblick in das Innere dieses Menschen. Der Mensch kann, wenn er diese Gnade erfahren hat, sie nicht vergessen und nicht daran zweifeln, auch wenn die Erfahrung lange zurückliegt. Die Seele erkennt diesen Vorgang erst rückwirkend, da sie in dem Moment des Erfahrens selbst nicht zur verstandesmäßigen Reflexion fähig ist, sondern erst anschließend wieder. Die Seele kann es nicht durch eigene Anstrengung erlangen, in diesen Weinkeller, wie Teresa sagt, zu kommen, denn Teresa bemüht das Bild aus dem Hohen Lied der Liebe im Alten Testament, um diese Erfahrung zu umschreiben. Sie spricht vom Weinkeller, in den sie von Gott geführt wird. Aber die Seele ist doch imstande, aus eigener Kraft eine vorbereitende Arbeit dafür zu leisten. Sie kann sich disponieren, wie man das nennt. Edith Stein betont mit dieser Bemerkung die Fähigkeit des Menschen, sich für diese Gnade zwar zu disponieren, ohne sie aber erzwingen zu können. Denn das liegt in der Freiheit Gottes, diese Gnade zu schenken. Teresa verwendet dazu das Bild der Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Der Mensch ist nun in der Lage, alles zu tun, was ihn auf dem geistlichen Weg voranbringt, da er am irdischen nicht mehr hängt. Die Frucht dieser Vereinigung ist der Wille, für das Heil der Seelen zu wirken. Der Mensch ist also nicht egoistisch, nur auf diese Erfahrung bezogen. Wenn sich dazu der menschliche mit dem göttlichen Willen durch die Hingabe vereinigt, ist keine Aufhebung der Seelenkräfte nötig. Vielmehr erreicht der Mensch dieses Maß der Vollkommenheit durch die Gottes- und Nächstenliebe, in der die Einheit mit dem Willen Gottes besteht. Edith Stein fasst zusammen: So gibt es offenbar zwei Wege zur Vereinigung mit Gott und damit zur Vollkommenheit der Liebe. Ein mühsames Emporklimmen durch eigene Anstrengung, freilich mit Gottes Gnadenhilfe, und ein Emporgetragenwerden, das viel eigene Arbeit erspart, dessen Vorbereitung und Auswirkung aber doch an den Willen hohe Anforderungen stellt, so Edith Stein. Die sechste Wohnung steht für die Verlobung, die noch keine dauernde Vereinigung, sondern immer noch Erprobung bedeutet. Teresa hat ja den Weg der Seele in der Sprache der bräutlichen Beziehungen formuliert an manchen Stellen und hat jetzt die sechste, die vorletzte Wohnung im Bild der Verlobung beschrieben, während in der siebten Wohnung die Hochzeit zwischen Gott und der Seele stattfindet. Hier also die Verlobung, die noch keine dauernde Vereinigung, sondern immer noch Erprobung bedeutet. Die Seele erkennt aber zweifelsfrei die Nähe Gottes, auch wenn sie sonst nichts vermag. Alle Sinne und Kräfte bleiben frei von jeglicher Versenkung. Es ist zu unterscheiden, ob dieses Wirken in der Seele von Gott kommt oder nicht von Gott kommt. Kriterien dafür sind die Einheit von Wort und Wirkung, die Ruhe der Seele sowie das lange oder beständige Verbleiben im Gedächtnis, verbunden mit dem Glauben, dass sich erfüllt, was sich in diesem Wirken auf Zukünftiges bezieht. Für ganz sicher von Gott kommend hält Teresa die Ansprachen, die nicht mit den Sinnen oder der Einbildungskraft vernommen werden, sondern rein verstandesmäßig. Sie sind durch eine so große Deutlichkeit ausgezeichnet, dass sie durch verschiedene von Teresa aufgezählte Kriterien in ihrer Echtheit zu erkennen sind. Etwa die gelegentlich von Gott gewirkte Verzückung ist mit einer hohen Erleuchtung verbunden. Wie dies sein kann, da die Vermögen der Sinne und der Seele so aufgehoben sind, dass sie wie tot erscheinen, weiß womöglich nicht einmal die betroffene Seele selbst. Die Gnaden sind so tief in die Seele eingeschrieben, dass sie unvergesslich sind. Die Seele kann sich das Geschaute vergegenwärtigen, dieses aber anderen nicht mitteilen. Die Sinne und Seelenvermögen bleiben in der Ekstase ausgeschaltet. Teresa beschreibt dies als Auftrag des Herrn an die Seele, alle Türen zu schließen, außer derjenigen zwischen der 6. und 7. Wohnung. Wille und Verstand bleiben so wie versenkt und verloren in dasjenige, was zur Liebe anregt. Eine Variante dieser Verzückung ist der sogenannte Geistesflug, der als plötzliche, schnelle Bewegung der Seele wahrgenommen wird. Darin lernt die Seele in einem einzigen Augenblick, was Einbildungskraft und Verstand, natürliche Kräfte, auch in langer Zeit nicht in Bruchstücken selbst ausdenken könnten. Hier deutet sich eine Erkenntnis an, die jegliches Vermögen der geistigen Kräfte des Menschen nicht nur übersteigt, sondern in einem annähernd überzeitlichen Augenblick geschenkt wird. Alles dies dient dazu, die Sehnsucht nach der letzten Vollendung zu wecken. Jedoch soll der Mensch die verstandesmäßige Betrachtung nicht ganz aufgeben, auch wenn sie ihm nach solchen Erfahrungen schwerfällt, denn das Entflammen des Willens zur Liebe erfolgt immer noch mit Hilfe des Verstandes. Denn der Mensch muss erkennen, was er lieben soll. Dazu dient außerhalb, aber auch vor der mystischen Erfahrung die Verstandeseinsicht. Die Einführung der Seele in die 7. Wohnung schließlich geschieht in einer Verstandesvision, in der sich die drei göttlichen Personen zum menschlichen Geist niedersenken. Die Seele schaut nun die Einheit in der Dreifaltigkeit, dies jedoch weder mit den Augen des Leibes noch mit den Augen der Seele, sondern in der Schau des Geistes, des Intellektes, die ohne Bilder auskommt und somit auch eine Quelle der Täuschungen umgeht. Denn die Bilder, die die Seele in der Betrachtung und auch in den ersten Stufen der mystischen Erfahrung sieht, können auch täuschen. Zugleich zeigt diese Einsicht auf, was Teresa mehrfach betont, dass nämlich nicht die Visionen von Bedeutung sind, sondern der Glaube und die Werke der Liebe. Die Seele erkennt zuinnerst und beständig die Einwohnung der Dreifaltigkeit in ihrem eigenen Innern, auch wenn die Klarheit dieser Erkenntnis je nach den Gaben Gottes zu- und abnehmen kann. Diese nun beständig gegebene Erkenntnis ist verbunden mit aktiver Wirksamkeit, die keine Trennung von der inneren Anschauung bedeutet. Seele und Geist scheinen zwar vereint, aber fein unterschieden zu sein, da sie verschieden zu wirken scheinen. Auch die Seele und ihre Vermögen unterscheidet Teresa in der 7. Wohnung. Unmittelbar vor ihrer geistlichen Vermählung hatte Teresa eine, wie man das nennt, einbildliche Vision des Auferstandenen, also dass man bildhafte Visionen im Innern hat. Die Vermählung selbst hingegen ist ein Vorgang im innersten Mittelpunkt der Seele, wo Gott wohnt und wo keine Türen, im Bild gesprochen, mehr nötig sind. Demgegenüber bediente sich Gott in den früheren Wohnungen der Seelenburg der verschiedenen Sinne und Vermögen des Menschen. Die Verstandesvision, die sich hier im Innersten des Menschen vollzieht, ist noch feiner als alles bisherige, als würde Gott bei verschlossenen Türen eintreten. Teresa kann dies nur mit der himmlischen Glorie vergleichen, die der Mensch in einem solchen Moment erlebt. Der Geist der Seele ist mit Gott eins geworden. Diese Kraft durchflutet die Seele von ihrem Innersten und reicht hinaus bis in die verschiedenen Seelenkräfte des Menschen. Die Seele verbleibt in ihrem Mittelpunkt, in dem sie Frieden hat. Dies meint keine falsche Heilsgewissheit, vielmehr kümmert sich die Seele ganz selbstvergessen um die Angelegenheiten Gottes. In allem will sie genau den Willen Gottes erfüllen und erfüllt sehen. Auf dieser Stufe der Vollkommenheit gehen alle inneren Anregungen in großer Ruhe vor sich. Die Seele hat keine Wünsche und keine inneren Leiden mehr. Alles ist einfach geworden. Alles Wirken wird als Wirken Gottes wahrgenommen. Jegliche Tätigkeit oder jegliches Suchen des Verstandes soll ruhen. Auch die Verzückungen hören auf dieser Stufe fast ganz auf, da auch sie nur dem letzten Ziel des Wirkens für Gott dienen sollten. Edith Stein betont hier am Schluss ihrer Darstellung der sieben Wohnungen, dass sie diesen Weg der Seele von den Ringmauern, also dem Rand könnte man sagen, der Seele bis zu ihrer Mitte bewusst mit den Worten Theresas zusammengefasst habe, da kaum bessere zur Beschreibung der inneren Vorgänge zu finden seien. Im Schlussteil ihres Anhanges zu Endliches und Ewiges Sein, ihrem philosophischen Hauptwerk, versucht Edith Stein nun noch, diesen von Theresa gewiesenen Weg mit einigen Aspekten der modernen Anthropologie, also der philosophischen Lehre über den Menschen, zu vergleichen. Und daraus sollen nun noch einige Aspekte vorgestellt werden. Wie verbindet nun Edith Stein Theresas Bild der Seele mit dem Denken ihrer eigenen Zeit? Sowohl Theresa als auch die modernen philosophischen Autoren gehen davon aus, dass der Mensch erst in den Besitz seiner Seele gelangen muss, die gleichsam ein weit ausgedehntes Reich ist, denn der Mensch neigt dazu, sich an die Außenwelt zu verlieren. Dies ist, wie der Glaube weiß, aufgrund der Erbsünde eine Wirklichkeit, welche die weltliche Philosophie für einfachhin Natur gegeben hält. Zu unterscheiden ist von dieser Verstrickung in die Dinge der Welt eine positiv zu wertende sachliche Hingabe, die Selbstvergessenheit bedeutet, und zur gegebenen Zeit eine ebenso sachliche Hinwendung ins eigene Innere nicht ausschließt. Das kann also beides zusammengehen, die Wendung nach innen und die Zuwendung zur Außenwelt. Demgegenüber ist die genannte Verstrickung, die negative Verstrickung, eine Folge sündhafter Begehrlichkeit, welche die innere Einkehr hemmt und zu einer falschen Beschäftigung mit sich selbst führen kann. Diese beiden Dinge sind also gut zu unterscheiden. Theresas Aussageabsicht liegt ausschließlich darin, ihre eigene Erfahrung zu schildern, wie Gott die Seele zurückruft aus ihrer Verlorenheit und sie an sich zieht, bis er sie in ihrem eigenen Mittelpunkt mit sich vereinen kann. Es ist demgegenüber nicht im Interesse Theresas, dem Bau der Seele einen eigenen Sinn unabhängig von der Einwohnung Gottes abzugewinnen oder zu fragen, ob es noch einen anderen Zugang zu ihr gäbe als das Gebet. Dass es weitere Zugänge gibt, sieht Edith Stein als gegeben an, wenn sie schreibt: Die Menschenseele hat als Geist und Ebenbild des göttlichen Geistes die Aufgabe, die ganze geschaffene Welt erkennend und liebend aufzunehmen, ihren Beruf darin zu verstehen und entsprechend zu wirken. Dem Stufenbau der geschaffenen Welt entsprechen die Wohnungen der Seele. Sie ist von einer verschiedenen Tiefe her zu erfassen. Und wenn die innerste Wohnung dem Herrn der Schöpfung vorbehalten ist, so gilt doch auch, dass nur von der letzten Tiefe der Seele aus, gleichsam vom Mittelpunkt des Schöpfers aus, ein wirklich entsprechendes Bild der Schöpfung zu gewinnen ist. Immer noch kein allumfassendes, wie es Gott selbst eigen ist, aber doch ein Bild ohne Verzerrungen. Soweit Edith Stein in diesem längeren Zitat, in dem sie die Absicht Theresas und die Reflexion der Philosophie darüber zusammenfasst. Wenn nun dieses Weltbild zwar aufgrund der Geschöpflichkeit des Menschen begrenzt bleibt, so ist es doch wenigstens nicht mehr verzerrt durch Irrtümer und von der Sünde verursachte Fehler. So kann sich der Mensch schrittweise an Gott annähern und zugleich eine immer reinere und sachgemäße Einstellung zur Welt gewinnen. Wegen der sündhaften Verstrickung ist zunächst eine Loslösung von der Welt vonnöten, um zu Gott zu gelangen. Die Loslösung und Entrückung ist jedoch als Weg zu verstehen und nicht als Ziel, schon gar nicht als Selbstzweck. Zum Schluss des Läuterungsprozesses nämlich erhält die Seele ihre natürliche Wirkkraft zurück, um damit für Gott arbeiten zu können. Edith Stein führt drei Beispiele an, wie der Mensch außerhalb des Gebetsweges, wenn auch begrenzt und durch Irrtümer gefährdet, Kontakt zu seiner eigenen Innerlichkeit erhalten kann und wie die Selbstreflexion erfolgen kann, da die Seele nicht nur von der äußeren Welt, sondern auch von sich selbst als bewusstem Wesen Kenntnis hat. Drei Beispiele also. Erstens durch Begegnungen mit anderen Menschen. Als eine Möglichkeit. Zweitens, durch die Hinwendung zum eigenen Selbst, vor allem in der Zeit der Pubertät, in der das von besonderem Interesse für den jungen Menschen ist. Und das dritte Beispiel, durch die wissenschaftliche Psychologie. Über letztere urteilt sie aber: Seelische Regungen hat man vielfach versucht, aus einfachen Sinnesempfindungen zu erklären. Man hat nicht nur alles Bleibende und Dauernde, die Wirklichkeitsgrundlage der wechselnden Erscheinungen, das heißt des fließenden Lebens, geleugnet, sondern aus dem Fluss des seelischen Lebens selbst Geist, Sinn und Leben ausgeschaltet. Was heißt das anderes, sagt Edith Stein hier, als dass man von der Seelendurch nur die Ringmauern stehen ließ, die Randphänomene also, und auch von ihnen nur Trümmer, die von der ursprünglichen Gestalt kaum noch etwas verrieten, da ja ein Leib ohne Seele kein wahrer Leib mehr ist, so Edith Stein. Und sie fragt sich, ob angesichts eines solchen Trümmerfeldes nicht doch das Gebet der einzige Zugang sei, um die Seele wirklich zu verstehen. Immerhin stellt sie fest, dass die seelenlose Psychologie des 19. Jahrhunderts, wie sie dies nennt, überwunden sei zu ihrer Zeit. Die zeitgenössische Philosophie spreche eine andere Sprache, auch dann, wenn sie nicht religiös bestimmt sei. Und Edith Stein hält fest, auf der anderen Seite steht die Tatsache, dass niemand so in die Tiefen der Seele eingedrungen ist wie die Menschen, die mit einem heißen Herzen die Welt umfasst hatten und dann durch die starke Hand Gottes aus der Verstrickung gelöst und in das eigene Innere und Innerste hineingezogen wurden. Neben unserer heiligen Mutter Theresia, also Teresa von Avila als Ordensmutter der Karmeliten, steht hier in erster Linie, ihr im tiefsten Wesensverwandt und auch von ihr so empfunden, der heilige Augustinus. Für diese Meister der Selbsterkenntnis und Selbstdarstellung wurden die geheimen Tiefen der Seele erleuchtet. Nicht nur die Phänomene, die bewegte Oberfläche des Seelenlebens waren für sie unleugbare Tatsachen der Erfahrung, sondern auch die Kräfte, die sich in dem unmittelbar bewussten seelischen Leben betätigen und schließlich sogar das Wesen der Seele. So Edith Stein. Die persönlich-geistige Seele kann uns daher aufleuchten und spürbar werden, statt etwas Unbekanntes zu bleiben, das sich nur indirekt aus erfahrbaren Tatsachen erschließen lässt. Darin stimmt Edith Stein mit Augustinus und Theresa überein. Um den seltsam anmutenden Weg der Seele zu verstehen, den Theresa beschreibt, nämlich, dass sie gleichsam sich selbst von den Ringmauern am Rand bis zum Innersten durchmisst, erläutert Edith Stein schließlich den Unterschied von Seele und Ich. Das soll jetzt noch der letzte Themenbereich sein. Sie schreibt nämlich, das Ich erscheint als ein beweglicher Punkt im Raum der Seele. Wo es jeweils seinen Standort nimmt, da leuchtet das Licht des Bewusstseins auf und erhält einen gewissen Umkreis, sowohl im Innern der Seele wie in der gegenständlichen Welt, der das Ich zugewendet ist. Trotz seiner Beweglichkeit ist das Ich aber doch wiederum gebunden an jenen selbst unbeweglichen Mittelpunkt der Seele, in dem es eigentlich zu Hause ist. Hierin wird es immer wieder gerufen, und zwar, das ist wieder ein Punkt, in dem wir über das hinausgehen mussten, was uns die Seelen durchbezeugt, nicht nur zur höchsten mystischen Begnadung der geistlichen Vermählung mit Gott, sondern um von hier aus die letzten Entscheidungen zu treffen, zu denen der Mensch als freie Person aufgerufen wird, so Edith Stein. Das Ich bewegt sich also im Raum der Seele und der Mittelpunkt der Seele ist der Ort, an dem das Ich zu Hause ist, können wir zusammenfassen. Dieser Mittelpunkt der Seele ist zugleich der Ort des Gewissens und der in Freiheit zu treffenden persönlichen Entscheidung, denn zur liebenden Vereinigung mit Gott gehört die freie persönliche Hingabe. Freiheit, Entscheidung, Hingabe und Vereinigung mit Gott vollziehen sich in diesem innersten Punkt, in dem das Ich in der Seele zu Hause ist. Aus diesem Zusammenhang, den Edith Stein analysiert, wird ersichtlich, warum alle theologischen und geistlichen Lehrer die Hingabe des Willens an den Willen Gottes als das Wesentlichste der Vereinigung ansehen. Theresa macht hiervon keine Ausnahme. Diese Hingabe ist dasjenige, was Gott von uns verlangt, was wir aber auch leisten können. Darin liegt das Maß unserer Heiligkeit, nicht in etwaigen mystischen Gnaden. Die Hingabe ist daher eine notwendige Bedingung für die mystische Vereinigung. Doch steht letztere nicht in menschlicher Macht, sondern bleibt ein freies Geschenk Gottes. Aus alledem ergibt sich die Möglichkeit für den Menschen, aus seiner Mitte heraus zu leben, auch ohne mystisch begnadet zu sein. Teresa ist keine Philosophin und lässt daher manche Fragen offen, die Philosophen interessieren. Dass ihre Tochter im geistlichen Leben ihre Zeit im Karmel auch dazu nutzen durfte, Licht in diese philosophischen Fragen zu bringen, hilft manchem philosophischen Kopf zum tieferen Verständnis der theresianischen Seelenburg. So bahnt Edith Stein demjenigen modernen Leser Theresas eine Straße zur geistlichen Seelenburg, der mit der philosophischen Karmelitin reflektieren will, weil, wie Edith Stein sagt, ich nun einmal so konstruiert bin, dass ich reflektieren muss. Wenn wir nun in dieser Sendung auch mehrheitlich wohl keine Philosophen sind und die philosophische Analyse Edith Steins vielleicht nicht einfacher finden, als den Text Theresas selber zu lesen, so kann man aber doch zumindest erkennen, dass sich beides gut aufeinander beziehen lässt. Die Bildsprache Theresas von Avila und die philosophische Begriffssprache Edith Steins, die versucht, die Bilder Theresas für reflektierende Menschen zu erhellen. Zumindest das sollte ein Versuch sein, zu verstehen, wie man Theresas Text vielleicht doch als moderner, stärker verstandesmäßig orientierter Mensch auch verstehen lernen kann. Wir haben nun eine Musikpause und können dann miteinander ins Gespräch kommen. Dankeschön.
Theresas Seelenburg bei Edith Stein, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir danken ganz herzlich Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier für ihren Vortrag zum Thema. Herzlichen Dank dazu. Dafür 089-517-008-008. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen möchten, sind Ihre Fragen herzlich willkommen, aber auch sicher Ihre persönlichen Erfahrungen. Vielleicht hat jemand von Ihnen schon die Seelenburg von Theresa von Avila gelesen und hat da Erfahrungen, persönliche Erfahrungen mitgemacht, die er oder sie uns mitteilen möchte. Da auch das ist herzlich willkommen. 089-517-008-008. Frau Dr. Ranf, die Seelenburg von Theresa von Avila ist sicher kein leichter Text. Ich muss sagen, ich bewundere Edith Stein, dass sie sowas in einer Nacht wirklich durchgelesen hat, in einem Rutsch sozusagen. Sie haben gesagt, vielleicht war es auch schon vorbereitet. Das war nicht der erste Kontakt. Aber in dieser einen Nacht muss ja wirklich richtig was passiert sein. Weiß man, was da geschehen ist?
Zunächst muss ich sagen, sie hat nicht die Seelenburg in dieser Nacht gelesen, sondern
die Vita, Autobiografie. Die Autobiografie, richtig.
Genau. Die auch ein sehr dickes Buch ist, das ist auch erstaunlich genug, rein von der Seitenzahl, das zu bewältigen. Das ist allemal eine Frage, wie das möglich ist. Was sie aber dazu bewogen hat, beziehungsweise ob man Näheres darüber weiß, eigentlich nicht, denn es scheint so zu sein, dass Edith Stein später als Karmelitin sich wohl mal gegenüber ihrer Novizenmeisterin geäußert haben muss, denn die wiederum schreibt in der ersten Biografie, die es über Edith Stein gibt, die bald nach dem Krieg erschienen ist, dass Edith Stein diese durchlesene Nacht erlebt hat. Wir wissen das gar nicht so detailliert von Edith Stein selber, dass man da Näheres zu sagen könnte. Also es ist offensichtlich in ihr etwas herangereift. Deswegen hatte ich auch unter anderem diese Lektüre Augustins und Theresas, übrigens auch Kierkegaards im Jahr 1918 von Edith Stein erwähnt, weil man daran sehen kann, dass das nicht auf unvorbereiteten Boden gefallen ist. In einer Nacht das alles so zu erfassen, dass man daraufhin so weitreichende Entscheidungen treffen will, das geht auch bei einer Edith Stein offenbar nicht ganz unvorbereitet vor sich. Mhm. Aber Genaues wissen wir wirklich nicht, sondern nur das Wenige, was uns in dieser Autobiografie aus dem Leben einer jüdischen Familie zwischen den Zeilen von Edith Stein selber überliefert wird, beziehungsweise in der Biografie der ersten ihrer Novizenmeisterin und der späteren Priorin des Kölner Karmels aus den Jahren 48-49. Also schon nach der Ermordung Edith Steins.
Das heißt, Edith Stein selbst war vielleicht eher auch ein schweigsamer Charakter, der nicht so viel von sich selbst erzählt hat?
Das vor allem, sie ist sehr diskret gewesen, was eigene innere Erfahrungen betrifft. Sie hat sogar gegenüber ihrer Freundin, die sie in der Zeit besucht hat, in der sie diese Nacht erlebt hat, sich gegenüber in einer sehr abgrenzenden Weise einmal geäußert, als die, nach Edith Steins Geschmack zumindest, allzu indiskret Näheres wissen wollte. Da hat sie sich abgrenzend geäußert mit der lateinischen Wendung Secretum meum mihi, mein Geheimnis gehört mir. Das ist eine Anlehnung an ein Bibelzitat aus dem Alten Testament. Da merkt man, sie wollte nicht in die geistliche Indiskretion geraten, die allzu bereitwillig eigene innere Erfahrungen preisgibt, statt sie im guten Sinne zu hüten und nur in angemessener Form und in passenden Situationen sparsam mitzuteilen, demjenigen gegenüber, dem das angemessen ist. Also sie war sehr diskret in diesen Dingen. Ob man sagen soll, sie war verschlossen, das ist eine Frage der Definition und vielleicht auch der Einschätzung. Aber sie ist zumindest sehr diskret mit ihren inneren Vorgängen umgegangen.
Mhm. Theresas Seelenburg bei Edith Stein, das ist das Thema in dieser Sendung. Und uns ruft aus Dresden an Herr Dr. Ermlich. Grüß Sie, Herr Dr. Ermlich.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Grüß Gott. Ja, ich möchte folgende Frage stellen, oder Bemerkung. Ich interessiere mich sehr für die Berichte über Nahtoderfahrung und es erinnert mich manches daran an diese mystische Vereinigung mit Gott oder die Erfahrung Gottes in diesem Zustand. Sehen Sie da auch Zusammenhänge?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil diese Nahtoderlebnisse noch nicht so gut erforscht sind, dass man präzise sagen kann, wo die eigentlich herstammen. Da gibt es rein natürliche Erklärungen und es gibt auch metaphysische Interpretationen dieser Vorgänge. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass manche, die von solchen Erfahrungen berichten, ganz ähnliche Bilder zur Beschreibung ihrer Erlebnisse gebrauchen, wie das Mystiker tun, die noch auf der Stufe der Visionen sind, also auf dieser vorläufigen Übergangsstufe zur innersten Erfahrung, die auch ohne solche Phänomene auskommt. Dass da ähnliche Bilder benutzt werden in der Beschreibung, das deutet darauf hin, dass es offensichtlich Symbole gibt, die in inneren seelischen, geistig-seelischen und auch geistlichen metaphysischen Erfahrungen ganz ähnlich vergleichbar sind. Das kann man vielleicht sagen. Aber ob da wirklich dasselbe passiert, da wäre ich vorsichtig. Denn Mystik ist ein Gnadenphänomen, wie wir gehört haben. Das wird von Gott alleine zugegeben und zugeteilt, während diese Nahtoderfahrungen möglicherweise auch natürliche Gründe haben. Aber das muss man den Medizinern und Psychologen und Psychiatern überlassen, das zu beurteilen. Da wage ich mich lieber nicht vor auf das Gebiet.
Mhm. Ja, ich verstehe, dass Sie da vorsichtig sind. Aber ich kann mir das ja auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ja der Weg der Mystik der Mystiker beinhaltet ja auch eine gewisse Loslösung von der sinnlichen Welt.
Mhm. Ja? Ja.
Und das geschieht ja auch in solchen Zuständen, wie sie diese Menschen beschrieben. Auch diese Verwandlung dann, ihre Einstellung zu sich selbst und zur Welt, nicht? Das ja. Passt sehr gut zusammen.
Ja, es sind sicherlich Momente da, die jeweils aneinander erinnern. Das sehe ich auch. Aber wie gesagt, ich bin vorsichtig, das vorschnell zu identifizieren bzw. für ähnlich zu erklären. Mhm. Also ich muss es offen lassen. Mhm. Aber ich sehe auch durchaus Punkte, die ähnliche Assoziationen wecken zwischen diesen beiden Phänomenen.
Mhm. Dr. Ermlich, danke schön für Ihre Frage. Spannendes Thema. Ich glaube, die Forschung ist da auch jetzt ganz stark dran an diesem Thema und da sind wir sicher alle gespannt, was da noch weiter von der Wissenschaft uns gesagt wird dazu. Dankeschön, Herr Ermlich, für diesen Hinweis. 089517008008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Frau Dr. Ranf, wenn wir jetzt die Seelenburg nehmen, selbst diesen Text, um den es auch in dieser Sendung geht, wie liest man die eigentlich richtig? Also ich meine, wenn jetzt jemand die zur Hand nehmen möchte, so wie Edith Stein das auch gemacht hat, sie ist natürlich auch analytisch dran gegangen, aber mit welcher Erwartungshaltung sollte ich daran gehen? Mit Anweisungen, klaren Anweisungen, wie man das Gebet angehen soll?
Ich glaube nicht, dass man einfachhin als Anweisung zum Gebet dieses Buch lesen sollte, mit Ausnahme vielleicht der ersten Seiten, auf denen Teresa beschreibt, wie der Mensch sich überhaupt dem Gebet zuwendet, weg von einem Leben, das mit dem Gebet bis dahin gar nichts zu tun hatte. Aber man kann keine Anweisung zur Mystik geben und auch keine sozusagen Patentrezepte rauslesen wollen als aus so einem Buch. Davon würde ich doch abraten. Wenn man das Buch liest, man kann es entweder analytisch tun, wie Edith Stein, mit philosophischer oder zumindest begleitend philosophischer Absicht. Und wenn man selber keine philosophischen Interessen hat, sondern geistliche Interessen, dann kann man allenfalls in aller Vorsicht dieses Buch dahingehend zur Hand nehmen, dass man sagt, ich lerne jetzt mal kennen, wie ein Mensch, der sehr weit von Gott geführt wurde im Gebetsleben, seinen Weg erfahren hat und beschreibt und kann mich selber prüfen, wie ich auf den Weg des Gebets komme und ob ich möglicherweise daraus rauslesen kann, wie ich mich bemühen kann um Vertiefung meines eigenen Gebetslebens an dem Ort, an dem ich jetzt bin, also dem inneren Ort, ohne vorschnell mystische Erlebnisse suchen zu wollen oder zu verwechseln, was ich lese mit dem, was ich in Wirklichkeit selber erfahre. Das sind Dinge, da muss man aufpassen, dass man mit diesen Büchern richtig umgeht. Das sind heilige und tief geistlich erfahrene Menschen, die solche Bücher schreiben. Und man selber ist gut beraten, sich vielleicht auch Anleitung zu suchen, wenn man sich auf einen inneren Weg macht und gleichzeitig auch die Lektüre solcher Bücher nicht vorschnell auf sich selber zu beziehen.
Also es geht nicht so, dass ich dann sehen kann, ach, ich befinde mich jetzt in diesem und jenem Teil der Burg,
genau. Sondern
wahrscheinlich ist das schon ein zu starkes Herangehen vom Kopf her, wenn man so etwas versucht.
Auch im Sinne der Vereinnahmung, denn es ist ja nicht so, dass man kurzerhand sich auf den Weg macht, wie man es selber will, sondern Teresa sagt ja auch, selbst der Mystiker in den inneren Wohnungen muss immer noch wieder in die Anfangswohnungen zurück. Also es ist auch nicht einfach ein strammer Durchmarsch, um das jetzt mal etwas zugespitzt zu formulieren, in die siebte Wohnung, sondern der Mensch hat lange verschlungene Wege auch in dieser Burg vor sich und da muss man gut unterscheiden. Es kommt immer auf die Unterscheidung der Geister an.
Zum Ende dieser Sendung noch kurz eine letzte Frage. Herr Schlitz ruft uns an. Grüß Sie, Gott, guten Tag.
Hallo.
Ja, ja. Sie, Sie können Ihre Frage stellen.
Ja, also ich hatte die Frage, wie das mit den Seelenburgen zusammenhängt und Bonaventura, 7 Stufen der Aufstieg der Seele zu Gott. Das ist für mich ein ähnliches Phänomen irgendwie gewesen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das sind ähnliche Schritte da drin. Wissen Sie da was darüber?
Ja, dieses 7-stufige Denkmodell, vor allem im Zusammenhang mit geistlichen Wegen, hat ja eine Vorgeschichte. Das hat Teresa nicht erfunden, sondern übernommen. Es gibt schon im 14. Jahrhundert im 13. Jahrhundert, Sie nennen jetzt Bonaventura, im 14. Jahrhundert ist es dann der Franziskaner Rudolf von Biberach. Es gibt im frühen 12., 13. Jahrhundert, Übergang zum 13. Jahrhundert bei Richard von St. Victor schon solche zahlenmäßigen Stufen. Das ist alles nicht neu. Das übernimmt Teresa aus der Tradition, woher sie das kennt. Darüber kann man spekulieren. Sie hat ja schon als junges Mädchen gute Bibliotheken in ihrer Verwandtschaft zur Verfügung gehabt. Und man kann davon ausgehen, dass sie irgendwo dieses Modell aufgenommen hat. In welcher Intensität, das weiß man nicht, aber zumindest so, dass ihr das zur Verfügung stand, als sie sich überlegen musste, wie sie ihren eigenen Weg beschreibt, als der Beichtvater ihr den Auftrag gab, doch ihren eigenen Weg niederzuschreiben. Da musste sie sich ja überlegen, wie mache ich das, wie mache ich mich verständlich. Schwierig genug ist es ja immer noch, wie wir gesehen haben in dieser Sendung. Aber dass sie ein fachliches Modell findet.
Ja, meine Frage ging eigentlich in die Richtung, wie sind diese 7 Stufen mit den 7 Burgen vergleichbar? Ist da irgendwie so ein direkter Zusammenhang?
Das muss Frau Dr. Ranf jetzt ganz, ganz schnell beantworten.
Unmittelbar wissen wir es nicht, ob Theresa diese Schrift kannte. Und das wäre mindestens eine eigene Sendung, vielleicht sogar eine eigene Dissertation, das konkret zu vergleichen, diese beiden Modelle miteinander zu vergleichen, wo verschiedene und wo gemeinsame Wege sind.
Noch viele Fragen offen in diesem Punkt. Dankeschön, Herr Schlitz, für Ihren Anruf, Ihre Frage zum Ende dieser Sendung mit dem Thema Theresas Seelenburg bei Edith Stein. Wir sehen, die Seelenburg ist offensichtlich so reichhaltig, dass selbst 500 Jahre nach Theresas Geburt immer noch viel dazu zu sagen und vielleicht sogar noch zu arbeiten wäre. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ranf, für diese Sendung. Ihnen alles Gute.
Ich danke auch.
Wir freuen uns, wenn wir Sie in Spiritualität demnächst auch einmal wiederhören. Alles Gute. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten, ein spannendes Thema, Theresas Seelenburg durch die Augen von Edith Stein betrachtet, 08328921120 ist die Nummer von unserem CD-Dienst. Dort bekommen Sie einen Mitschnitt oder Sie hören nach unter www.horeb.org unter der Rubrik Spiritualität im Podcast. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen allen einen gesegneten Nachmittag.